was uns hier in der Freizeit erwarten soll oder erwarten kann. Wir haben im Alten Testament gelesen, wie es dem Elia gegangen ist, als er ja wirklich ziemlich schlecht dran gewesen war. Und Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat, auszuspannen, auszusteigen aus dem Alltag, aus seinen Belastungen, seines, könnten wir sagen, beruflichen Umfelds, in dem er gelebt hat. Das finden wir im Alten Testament ganz häufig betont, dass Gott sogar den Menschen vorschreibt, also wenn du keine Ruhepause einlegen willst, ich verordne sie dir. Denn nichts anderes ist ja das Heiligen des Sabbattages, was wir sogar unter den 10 Geboten finden, eben den Feiertag zu heiligen. Gott will, dass wir zur Ruhe kommen. Gott will nicht, dass wir uns kaputt machen bis ans Ende unserer Tage. Es gibt ja manche, die dann auch etwas fromm einen Druck machen und sagen, nun, der Teufel schläft nicht und deshalb sollen wir auch immer aktiv sein und immer das Letzte geben. Nun, es ist sicherlich gut, das Letzte zu geben, aber da müssten wir sagen, der Teufel soll nicht unser Vorbild sein, nicht? Und Gott hat ja geruht, denken wir, nach den 6 Tagen seiner Schöpfung. Da hat er sich ausgeruht und hat uns das Vorbild gegeben, was wir auch tun sollen. Heute haben wir es gerade doppelt. Wir haben die Ferienzeit, wir haben die Urlaubszeit, deshalb seid ihr hier. Und wir haben auch noch einen Sonntag, also gerade 2 Gründe, um sich auszuruhen. Aber Ruhe bedeutet im Alten Testament nie nur die Beine baumeln lassen oder wie man das heute sagt, die Seele baumeln lassen. Also einfach nichts tun, sich hängen zu lassen, alles rauskommen zu lassen. Das bedeutet nicht, Ruhe zu finden. Und Leute, die das ausprobiert haben, die merken, dass so innerlich Ruhe zu finden, wenn man wirklich angespannt ist, das geht meistens nicht sehr gut. Da verfolgen einen die Gedanken, die im Kopf herumschwirren, oder man fühlt sich dann doch nicht wohl oder brennt womöglich noch an. Heute gerade bei dem Ozonloch und so weiter soll man ja sowieso vorsichtig sein, nicht zu sehr sich irgendwo in die Sonne liegen zu lassen, selbst hinzulegen. Nun, im Alten Testament finden wir das. Da ist es Ruhe, die zusammenhängt mit Gemeinschaft, miteinander. Zu feiern beispielsweise, wenn Gott ein Opfer gebracht worden ist. Wenn ihr mal lest im Alten Testament, dann ging es ja nicht darum, nur dass das ganze Tier für Gott verbrannt worden ist, sondern da wurde das Blut und einige der Innereien wurden Gott geopfert auf dem Altar. Und das andere, da steht dann, das wurde, je nachdem um welches Opfer es sich handelte, wurde ausgeteilt in dem Dorf, in dem man lebte und dann sollte gefeiert werden. Weil, wenn Gott sich freut über das Opfer, was ihm gebracht worden ist, dann sollen sich auch die Menschen untereinander, miteinander freuen. So ist es, dass am Sabbat oder an den Feiertagen stand aber immer auch Gott im Mittelpunkt. Die Leute sollten nicht einfach aussteigen und dann standen sie vor dem Leeren. Nichts war da, was diese Leere hätte ausfüllen können, sondern da war Gott. Auf den sollten sie sich ausrichten und konzentrieren. So finden wir im Alten Testament häufig diese Situation, dass Gott Menschen Ruhe verordnet hat. So wie er das unter anderem auch im Neuen Testament getan hat. Wir können hineinschauen in das Leben mancher Menschen. Denken wir an den Paulus. Wir werden es noch lesen im Galaterbrief, wenn Paul Timlin das auslegt. Im Galaterbrief lesen wir, dass Paulus, nachdem er zum Glauben gekommen ist, nicht sofort losgelaufen ist, ich will jetzt zu den Jüngern nach Jerusalem, sondern, da war er nur ganz kurz, er ist dann nach Arabien in die Wüste gegangen. Er war da lange Zeit, wir wissen gar nicht, was er da gemacht hat. Irgendwie, das Einzige, was wir sagen können, er hat Ruhe mit Gott gehabt. Gott hat ihn vorbereitet für seinen Dienst, den er später als Heidenmissionar ausüben sollte. Er ist dann ja noch eine Zeit lang eben in der Gemeinde in Antiochien gewesen, bevor er dann berufen worden ist. Er hat Ruhe, Vorbereitungszeit gebraucht und von Gott bekommen. Und sogar Jesus, und den wollen wir heute etwas genauer betrachten, Jesus ging es genauso. Jesus, obwohl er ja, oder wir könnten sagen, vielleicht gerade deshalb, weil er der Sohn Gottes war, er hat ja immer innige Verbindung zu Gott gehabt im Himmel, zu seinem Vater. Trotzdem brauchte er die Ruhe, ganz allein zu sein, sich zu besinnen auf das, was Gott mit ihm vorhat, oder sich zu erholen von der Anstrengung, die die Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat, auch bei ihm verursacht haben. Und wenn wir sehen, dass Jesus, der ja viel vollkommener gewesen ist, als wir es sind, der in viel innigerer Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott stand, als wir das heute je haben können, wenn der Ruhe gebraucht hat und wenn Gott ihm das verordnet hat, dann müssten wir sagen, brauchen wir es umso mehr. Ich möchte einen Vers vorlesen, der im Hebräerbrief sozusagen als Zusammenfassung des Lebens Jesu und der Verbindung Jesu zu Gott geschrieben steht. Hebräer 5, Vers 7, da lesen wir, Hebräer 5, Vers 7, und er, Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, also als er auf der Erde gelebt hat, Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen und ist auch erhört worden darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch dem, an dem er litt, gehorsam gelernt und so weiter und so weiter. Was wir da lesen ist, dass Jesus, als er hier auf der Erde gelebt hat, was hat er getan? Was wird hier zusammenfassend gesagt über sein Leben? Er hat mit Gebet und Flehen, hat also in der Einsamkeit, in der Stille vor Gott, hat er gebetet, in der Gemeinschaft vor Gott, hat er dem Gott sozusagen dieses Gebet geopfert, diese Zeit geopfert von seinem Leben, weil er wusste, das ist derjenige, der allein mir weiterhelfen kann. Menschen können nicht helfen. Selbst die engsten Freunde, wir werden nachher noch dazu kommen, wie die sich verhalten, wenn Jesus unter Druck ist. Und so ist es manchmal auch, kann es uns ergehen, wenn wir enge Freunde haben, plötzlich sind die weg, da wo wir sie brauchen. Plötzlich helfen sie uns da nicht weiter. Und hier lesen wir ganz deutlich, Jesus wusste, an wen er sich zu wenden hatte. Und er wusste auch, dass die Zeit, die er mit Gott verbringt, keine vertane Zeit ist, sondern dass das Zeit ist, die sich hinterher allemal auszahlt. Wir lesen an verschiedenen Stellen, ich möchte hier nur einige vorlesen, dass Jesus ganz häufig in die Stille hineingegangen ist. Wir lesen im Markus-Evangelium 1, Vers 35 eine solche Stelle. Markus 1, Vers 35, da lesen wir, und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus, und Jesus ging in eine wüste Stätte und betete daselbst. Und dann Petrus und die in die Beine waren, eilten ihm nach und fanden ihn. Jesus hat hier nicht gesagt, so jetzt habe ich viel zu tun gehabt. Vorher waren gerade einige Heilungen, die Leute haben ihn gar nicht zufrieden gelassen, sind sogar in die Wohnung hineingestürmt, wo er war. Und jetzt sagt Jesus nicht, jetzt muss ich mal lange ausschlafen am Morgen, damit ich wieder zu Kräften komme. Sondern was tut er? Ganz entgegengesetzt. Er sagt, früh, bevor der Morgen aufgegangen ist, bevor die Sonne aufgegangen ist, macht er sich auf. Die Jünger schlafen sogar noch. Die Jünger schlafen mit ihm im selben Haus. Sie merken nicht mal, dass Jesus aufsteht. Und der macht sich davon draußen in die Wüste, um ganz allein zu sein. Nichts, was ihn ablenkt und stört, um auf Gott zu hören. An einer anderen Stelle im Markus 6, Vers 46, etwas später, finden wir wieder, Jesus geht in die Einsamkeit hinein. Markus 6, Vers 46, und da er sie von sich geschafft hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Hier ist die große Volksmenge nach der Speisung der 5000, die ihn bedrängen, die ihn ja sozusagen zum König machen wollen, weil sie sagen, solch einen König brauchen wir, einen Brotkönig. Wir brauchen nicht mehr arbeiten, wir haben immer genug zu essen, das ist super. Und Jesus, der ist jetzt unter der Bedrängung von diesem Volk und was tut er? Er lässt sich nicht zum König ausrufen oder ähnliches, sondern er ging weg von den Menschen und ging auf einen Berg, um dort anzubeten. Wir finden etwas ganz Ähnliches auch noch in Matthäus 14, Vers 13. Matthäus 14, Vers 13, da lesen wir, da es Jesus hörte, wich er von dann auf ein Schiff in die Wüste allein, und da das Volk das hörte, folgten sie ihm nach zu Fuß aus den Städten. Hier ist es so, Johannes der Täufer ist gerade ermordet worden. Derjenige, mit dem Jesus sehr viel verband, sein Vorläufer, der die Menschen vorbereitet hat auf das Kommen Jesu. Und hier merkt er, Jesus ist traurig darüber. Und was tut er in seiner Trauer? Er geht nicht in eine Depression hinein, er geht nicht zu seinen Freunden hinein, sondern er geht hier wieder allein in die Wüste, um dort Zeit mit Gott zu verbringen, auf ihn zu hören, um dort die Trauer mit Gottes Hilfe zu bewältigen. Nun, wir sehen das ebenfalls noch in Matthäus 15, Vers 21, nur etwas später wieder den Hinweis. Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend von Sidon und Tyros. Hier ist es wiederum so, es kommen viele Menschen zu ihm, die ihn bedrängen, die etwas von ihm wollen, und wieder Jesus geht weg, geht in die Einsamkeit. Wir könnten doch sagen, warum nutzt er die Chance nicht? Da sind so viele Menschen, predige denen doch, mach die doch gesund. Und an anderen Stellen tut es Jesus auch. Aber Jesus kennt auch seine Grenzen und weiß, jetzt ist die Einsamkeit mit Gott dran. Und einen letzten Vers, den ich vorlesen will, wo wir auch sehen, im Lukas-Evangelium finden wir ebenfalls Stellen davon, Lukas 5, Vers 16, auch da wieder eines der vielen Beispiele, wo wir sehen, Jesus geht in die Einsamkeit hinein, um mit Gott Zeit zu verbringen. Lukas 5, Vers 16, da lesen wir, er aber entwich in die Wüste und betete. Hier wiederum, vorher wird gerade ein Aussätziger geheilt, Wiederum ist es so, dass viele Leute etwas von ihm wollen. Jesus beruft seine ersten Jünger in dem Kapitel 5. Also das heißt, hier wird er stark gefordert. Es fängt etwas ganz Neues an. Jetzt fängt seine Phase an, in der er sich vorbereitet, für den öffentlichen Auftrag aufzutreten für das Reich Gottes. Und bevor er das tut, wiederum, er geht in die Einsamkeit, er geht in die Wüste hinein, um dort Zeit mit Gott zu verbringen. So sehen wir das an verschiedenen Stellen und wir können gar nicht alle Stellen nachschauen heute Morgen, die wir in der Bibel im Neuen Testament finden, die uns etwas sagen, wie Jesus sich vorbildlich in der Beziehung zu Gott verhalten hat. Deshalb wollen wir hier heute Morgen nur 3 Stellen herausnehmen, die, glaube ich, beispielhaft zeigen, in welcher innigen Beziehung Jesus Christus zu Gott stand, dem Vater, und wie er versucht hat, die Jünger mit in diese enge Beziehung hineinzunehmen. Und diese 3 Stellen, das sind zuerst mal die Versuchung Jesu, die wir in 3 Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas finden. Ich lese hier einmal die Begebenheit nach dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, die Versuchung Jesu. Wir kennen es meistens unter dem Begriff die Versuchung Jesu, aber wenn wir hier einmal genauer hineinschauen, dann sehen wir, eigentlich müsste es heißen, die Stille mit Gott. Denn wir werden gerade sehen, worum es hier eigentlich geht. Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Hier merken wir schon, wenn ich hier einen Unterbruch mache, also zeitmäßig, die Versuchung, wie viel hat die, wenn wir das mal durchlesen, die hat vielleicht 5 Minuten in Anspruch genommen. Naja, wenn wir ganz viel nehmen, vielleicht sogar einen ganzen Tag, wenn er da von einem Land ins andere geführt worden ist. Aber was war vorher? Das steht hier nur so ganz nebenbei, lesen wir das. Aber das ist ja ganz entscheidend wichtig, was hier steht. 40 Tage lang in der Wüste, bevor das passiert ist, Vorbereitungszeit, gefastet und gebetet, enge Gemeinschaft mit Gott, als Vorbereitung für diese Situation der Versuchung, die ihm bevorstehen sollte. Ich lese weiter. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Nach 40 Tage Fasten, wohlgemerkt, sagt Jesus das, und nicht mit einem vollen Bauch. Da führte er, der Teufel, ihn in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so lass dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass dein Fuß nicht an einem Stein stoße. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst vor mir und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich hinweg hin von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Das als ersten Text. Was fällt uns auf? Erst einmal die Umgebung. Der Ort, an dem er sich auffällt. Einsamkeit. Nichts ringsherum, was ihn ablenken könnte. Etwas, was wir auch im Kopf behalten sollten, wenn wir Einsamkeit mit Gott suchen. Wenn ich da an dem Schreibtisch bin und da stapeln sich die unerledigten Briefe und auf der anderen Seite die Aufgaben, was ich noch alles kaufen und tun sollte und dann dudelt das Radio im Hintergrund und die Kinder schreien nebenan. Das sind sicherlich Situationen des Alltags, nur nicht Situationen, wo ich innerlich Stille vor Gott finden kann. Deshalb Jesus geht hier in die Einsamkeit, in die Wüste. Da war nichts. Da waren nicht mal die Tiere, die herumgesprungen sind, die ihn vielleicht abgelenkt haben. Gar nichts. Da war öde, könnten wir sagen. Und in dieser Einsamkeit sucht er die Nähe von Gott. Wir merken auch, dass dieser Ort der Einsamkeit nicht automatisch zu Gott führt. Denn wir lesen hier ja, dass diese Einsamkeit, da wo wir ganz auf uns allein gestellt sind, dass da auch schlechte Gedanken hervorkommen können. Dass da Anfechtung hervorkommen kann, denn das passiert hier ja später auch. Erstmal diese 40 Tage in der Gemeinschaft mit Gott und dann kommt die Anfechtung, die dort geschieht. Es kann auch Ablenkung sein. Blaise Pascal hatte das einmal gesagt, dass es für die Menschen unserer heutigen Zeit, so schrieb er damals und das gilt heute noch mehr, das Schlimmste ist, allein mit sich zu sein, keine Ablenkung mehr zu haben. Warum? Weil sie dann einmal in der bodenlosen Leere plötzlich dastehen, gar nicht mehr wissen, ja, was soll ich eigentlich tun? Warum bin ich eigentlich da? Oder dass dann eben diese Schlechtigkeit hervorkommen kann, wie wir ja auch kennen, eben Müßiggang, dass Müßiggang eben der Anfang aller Laster ist, also wenn man da nichts tut und einfach da sitzt und sich nicht auf etwas konzentriert wie auf Gott, dann können irgendwelche schlechten Gedanken, dann kann Anfechtung in uns hineinkommen. So war es beispielsweise auch mit Mohammed, der Gründer des Islam, denn der hat sich auch in die Einsamkeit der Wüste zurückgezogen, hatte sich aber nicht auf Gott ausgerichtet und was war da? Da hatte er plötzlich die Offenbarung von irgendwelchen Geistern bekommen und der Islam entstand. Also nicht automatisch hören wir Gott, wenn wir in der Einsamkeit sind, wenn wir allein sind, sondern wir müssen uns bewusst auf ihn ausrichten, dann werden wir Gott hören. Das, was uns hier ebenfalls noch vielleicht erst einmal aufstößt dabei, dass der Heilige Geist ihn in die Einsamkeit führte. Das heißt, der Heilige Geist, der ja in uns ist, da wo wir Gottes Kinder geworden sind, der ruft, dass wir allein sein sollen mit Gott. Und er ruft hier sogar noch mehr, das, was uns Anstoß erregen könnte, er führte ihn in die Wüste, dass er versucht würde. Aber der Heilige Geist führt ihn vorher auch dahin, damit er vorbereitet wird auf die Versuchung. Also Versuchung, ja, vor der sind wir auch nicht gefeit, die kann kommen und die kann sogar in sehr frommem Gewand kommen, wie wir das hier lesen. Der Teufel zitiert hier ja Bibelverse und sagt, steht da nicht geschrieben so und so ist es. Es gibt auch Verführung im frommen Bereich. Auch dass Leute, die uns irgendetwas Frommes sagen, uns in die Ecke drängen oder wo wir irgendetwas lesen und uns unter Druck gesetzt fühlen. Und eigentlich müssen wir prüfen, eben in der Nähe Gottes, ist das jetzt der Vers, der für mich in dieser Situation dran ist? Oder ist es etwas, was mich da verführen und letztendlich von Gott wegbringen will? Hier in der Einsamkeit ist er von dem Heiligen Geist geführt, sein Glaube wird getestet. Und das alles, bevor sein Dienst anfängt, vor all den anderen Menschen, die ihn umgeben. Der Umstand, der das Ganze fördert, und auch das ist ein praktischer Punkt, den wir uns merken können, wo wir mit daran lernen können, ist das Fasten. Er will hier auch sich nicht ablenken lassen von dem Essen. Er will das Essen Gott opfern. Er ist bereit zu sagen, ich verzichte darauf, um ganz mich auf Gott ausrichten zu können. Er sucht die Nähe Gottes und alles andere wird schal demgegenüber, wird leer. Er will nur noch auf Gott hören, verzichten auf all das, was ihn sonst ablenken kann. Ebenfalls etwas, was uns ja heute herausfordern kann. Wie viele Dinge sind da, die uns wichtig erscheinen, die uns vielleicht wichtiger erscheinen, die uns in besonderer Weise unsere Zeit stehlen und wo hier Jesus all das, sogar das Lebensnotwendige, zurückstellt. Diese Nähe zu Gott hat auch Auswirkungen. In den Herausforderungen, die der Teufel an Jesus stellt, merken wir das. Das erste Mal, da sagt Jesus auf die Herausforderung des Teufels, der Mensch lebt nicht von dem Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. So lesen wir es ja auch. Und hier merken wir, da ist die Nähe Gottes, hat ihn so sehr erfüllt, dass all die anderen Sachen und den großen Hunger, den er gehabt hat nach 40 Tagen, dass der nichts dagegen gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das einmal erlebt habt, so irgendwie alleine zu sein, vielleicht nach dem Lesen im Worte Gottes oder ihr seid draußen im Wald oder in der Natur oder vielleicht auch an eurem Schreibtisch oder im Bett und dann merkt ihr irgendwie, Gott ist da. Wenn ihr mal ganz beglückt gewesen seid, habt ihr etwas aus der Bibel erkannt und merkt, oh, Gott spricht zu mir dadurch. Das kommt mir ganz nahe innerlich. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas mal erlebt habt. Und dann treten alle anderen Sachen, die wichtig erscheinen, treten dahinter zurück. Bei der zweiten Bitte geht es ebenfalls in eine ähnliche Richtung hinein. Hier soll Jesus sich zeigen als derjenige, der über die Mächte Gottes befehlen kann. Also jemand, der sozusagen die ganze Kraft Gottes in der Hand hat. Aber Jesus rückt hier auch die Perspektive wieder richtig. Zuerst Gott und zuerst auf Gott ausgerichtet. Und dann kommt es nicht darauf an, wie ich mich präsentieren und darstellen kann. Und genau dasselbe kommt auch beim dritten. Da kommen ihm alle Königreiche der Welt. Und stellen wir uns einmal vor, da sind nicht nur die, ich weiß nicht, 40 Milliarden von Bill Gates oder irgendwas weiß ich für Geld und Gut und was wir da alles haben können und Ansehen und Ruhm und was weiß ich, sondern das alles zusammen, was diese Leute haben, wird Jesus angeboten. Nur falle von mir nieder, Kleinigkeit, kein Problem. Innerlich brauchst du ja nicht an mich zu glauben, nicht, sondern falle einfach davor nieder, tu das. So ähnlich kann das bei uns ja ebenfalls kommen. Irgendwelchen Kniefall, den wir ausüben sollen, wie, ja, also du musst dir ja dann nicht zu deinem Glauben stehen. Das wird dir ja auch niemand ankreiden. Mach einfach mit oder sag nichts. Die anderen brauchen ja nicht zu wissen, was du darüber denkst. Und na, so eng braucht man das ja auch nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob so etwas euch schon mal vorgekommen ist im Gespräch mit den Nachbarn. Man will doch ein gutes Verhältnis, da braucht man doch nicht so extrem zu sein. Oder im Verhältnis mit den Arbeitskollegen am Arbeitsplatz oder in der Schule oder sonst wo. Und das hier ist die Versuchung Jesu nur noch viel, viel stärker. Nicht um das Anerkennung der Nachbarn zu haben oder der Schüler oder sonst etwas, sondern um das gesamten Reichtum der Welt, die gesamte Ehre der Welt zu bekommen. Aber Jesus hat in diesen 40 Tagen so sehr die Nähe Gottes erlebt, dass er merkt, was bringt mir das alles? Das, was mich wirklich erfüllt, das, was mich wirklich neu macht, das, was mir Kraft und Perspektive für mein Leben gibt, das ist eben allein die Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb hier, nein, nur Gott sollst du anbeten. Das andere steht alles hinter dem zurück. Die Fähigkeit, auf Anfechtung zu antworten, die Fähigkeit, Anfechtung zu bestehen, Versuchung zu bestehen, kommt hier bei Jesus aus der Stille mit Gott. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Jesus hat sich vorbereitet, 40 Tage und 40 Nächte. Jesus ist nicht so jetzt der Supermann gewesen, der gesagt hat, Teufel, komm her, hier bin ich, versuche mich. Sondern Jesus hat sich vorbereitet in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn Jesus das gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das? Wenn wir in Sünde fallen, wenn wir der Anfechtung nicht widerstehen, wen wundert es, wenn wir nicht die Gemeinschaft mit Gott gesucht haben und diese Stabilität erfahren haben, aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus antworten können auf die Versuchung? Und was kommt als Reaktion? Gott antwortet auch darauf. Er greift nicht zwischendurch ein. Er macht nicht plötzlich Jesus taub, dass er den Teufel nicht mehr hören kann. Aber nachher, da greift Gott ein. Er schickt einen Engel, die ihm dienten. Gott stärkte ihm. Gott gibt ihm wieder Ruhe für den nächsten Auftrag, der ihm bevorsteht. Engel sind auch um uns herum. Wir könnten sagen, wenn das Bild nicht etwas klischeehaft klingen würde, Schutzengel sind um uns herum. Ich möchte die Stellen gar nicht alle lesen. 1. Korinther 4, Vers 9 lesen wir, dass die Engel um uns herum sind und uns zuschauen, wie wir leben und was wir tun. Im 1. Könige 19, Vers 5, da sind sie für das Wohlbefinden und den Schutz des Volkes Israel zuständig. Im Psalm 34, Vers 8, da ist der Engel des Herrn, der seinem Volk und dem, die ihn nachfolgen, helfen will. Der Engel erscheint Josef im Matthäus 2, Vers 13 und Vers 19 und warnt ihn, was kommen wird in der Zukunft, damit sie sich auf dem Staub machen und nach Ägypten ziehen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Petrus, der gefangen ist und der befreit wird von einem Engel aus der Gefangenschaft. Nur einige Beispiele von vielen, die uns zeigen, wir sollten nicht materialistischer sein als die Menschen um uns herum, sondern wir sollten sehen, da sind unsichtbare Mächte und Kräfte um uns herum. Da sind Engel, die uns bewahren, die uns helfen, die uns stärken können, so wie Jesus hier gestärkt worden ist, auch wenn wir die manchmal nicht sehen können. Aber sie sind trotzdem da und wollen uns Schutz geben. Das sagt die Bibel da ganz deutlich. Und das vielleicht das Letzte, was uns noch bei dieser Begegnung Jesu mit Gott ins Auge fallen kann, das lesen wir nicht hier, sondern in dem Parallelbericht in Lukas 4, Vers 13. Da lesen wir nämlich, der Teufel wich nur eine Zeit lang von ihm. Und das sollte uns auch deutlich werden. Wenn wir einmal der Versuchung bestanden haben, wenn wir einmal in der Stille vor Gott erlebt haben, die Größe Gottes, dann heißt das nicht, dass das ein für alle Mal genügt. Jetzt habe ich ausgesorgt für den Rest meines Lebens. Jesus hätte sich sagen können, nun, der Teufel ist besiegt, die Sache ist fertig gemacht, jetzt können wir an die Arbeit gehen. Nein, sondern deshalb lesen wir im Lukas-Evangelium ganz deutlich, eine Zeit lang wich der Teufel von ihm. Jetzt hat er gesiegt, aber der Teufel gibt da nicht klein bei. Wir werden wiederum in Versuchung kommen und deshalb wir brauchen wieder die Stille vor Gott, um uns dort Kraft zu holen und uns vorzubereiten. Die zweite Stelle, die ich vorlesen will, wo es darum geht, dass Jesus die Jünger nun mit hineinnimmt in diese Stille vor Gott. Die haben wir gerade zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Ich möchte vorlesen aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 8. Hier ist es so, dass Jesus die Stille vor Gott sucht, wiederum um sich vorzubereiten für seine künftige Aufgabe, aber dass er den Jüngern beibringen will, was es bedeutet, still vor Gott zu sein. Bei dem dritten Text werden wir dann sehen, wie gut die Jünger gelernt haben. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ich lese vor, Matthäus 17, die Verse 1 bis 8. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie beiseits auf einen hohen Berg. Und er war verklärt vor ihren Augen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten bauen. Eine dir, eine Mose und Elia eine. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus den Wolken sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Hier die zweite Begegnung. Erst einmal vorher, was war in der Zeit vorher? Da waren die schweren Anforderungen Jesu. Da geht es um den Lohn der Nachfolge. Also was bedeutet es, wenn ich Jesus nachfolgen will? Alles verlassen, alles zurücklassen. Es geht auch direkt davor darum, dass Jesus seinen Tod ankündigt. Dass Jesus eben sagt, ich werde einmal sterben. Und das ist eine schwere Botschaft für Jesus selbst, dass er das innerlich weiß. Er wird einmal in baldiger Zukunft sterben müssen und natürlich auch für die Jünger. Und nachher kommt der Dienst der Jünger. Jesus sendet sie aus. Und was steht dazwischen? Dazwischen steht diese Stille mit Gott, diese Stille mit Jesus, wo sie ihren Blick ganz auf Jesus hinausrichten. Und so endet diese Erscheinung hier auch. Sie hoben ihre Augen auf und was sahen sie? Niemanden als Jesus allein. Also Jesus, Gott, steht hier im Mittelpunkt dieses Erlebnisses auf einem einsamen Berg. Begleitung in der Stille hier. Gemeinsam sich zurückzuziehen, sozusagen in einer Klausurtagung, so wie das manche Politiker ja auch auf den Klöstern da und dort tun, nur sind die wahrscheinlich nicht so still vor Gott, sondern planen dann andere Sachen dabei. Aber prinzipiell könnten wir sagen, Stille kann auch mit anderen Menschen zusammen sein, wenn wir nicht uns gegenseitig ablenken, sondern uns zusammen auf Gott ausrichten. Und das tun sie ja hier. Keine großen Unterhaltungen, keine große Diskussion über die Pläne, wie sie am besten die Juden erreichen können und eine Revolution anzetteln, nein, sondern nur allein die Ausrichtung auf Gott. Und der Ort ist hier ein hoher Berg. Sehr wahrscheinlich ist es der Tabor. Heute jeder Israel-Tourist, der dorthin kommt, steigt auf den Tabor. Es ist eine schöne Kirche dort oben gebaut. Wer da oben sieht, dass alles ziemlich öde ringsherum ist. Da wächst nicht viel. Da sind Felsen. Es scheint die Sonne meistens, wie in Israel. Aber es ist nichts sonst da oben drauf. Und damals gab es keine Touristen wie heute, die auf die Berge gestiegen sind, um die schöne Aussicht zu genießen. Damals ist man höchstens auf die Berge gestiegen, wenn man es unbedingt musste. Ein Heerführer, um zu sehen, wo die feindliche Armee ist. Oder eben ein Spion. Aber sonst ging man nicht auf den Berg drauf. Da wuchs ja nichts, da war nichts. Was sollte man da auf einen Berg? Und deshalb geht Jesus genau an diesen Ort. Nicht wegen der schönen Aussicht, nicht um mal eine schöne Wanderung zu machen, sondern um alleine zu sein. Niemand ist da, der sie ablenken kann, der sie stören kann für die gemeinsame Besinnung. Gott zu sehen, obwohl sie Jesus immer sehen, obwohl sie tagtäglich mit Jesus zu tun haben in ihrem Alltag, diese Jünger. Hier erkennen sie Jesus plötzlich in einem ganz anderen Zusammenhang. Und genauso kann es uns auch gehen. Wir kennen Jesus, wir lesen tagtäglich in der Bibel. Hoffentlich oft lesen wir in der Bibel und lernen dadurch Jesus näher kennen. Wir beten zu Jesus Christus, erfahren, wie er antwortet. Aber wir merken, hier erkennen die Jünger Jesus noch auf eine ganz besondere Art und Weise, wo sie allein sind, nichts sie ablenken kann, wo sie nur auf Jesus Christus hin ausgerichtet sind. Es ist hier, dass sie da erst einmal sehen, Jesus umgibt das Licht. Es leuchtet vom Himmel, es leuchtet von Jesus heraus. Und Licht ist in der Bibel immer ein Zeichen für das, was die Menschen anzieht. Denken wir, die Hirten auf dem Feld, die sehen das Licht und sind fasziniert davon, fallen auf die Knie. Wir lesen, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt, da niemand hinkommen kann. Das Licht, das ist ein Zeichen für die Göttlichkeit hier. Wir sollen ja auch Licht sein auf einem Leuchter, das die Welt erhellt um uns herum und sieht, was der Wille Gottes ist. Das zeigt aber auch, Licht zeigt auch die Fehler in unserem Leben. So sehen die Jünger hier ganz deutlich, sie sind nichts. Sie fallen auf die Erde, sie merken, sie sind dreckig, sie sind schmutzig, sie sind weit entfernt von Gott und sie wollen aber in dieser Nähe bleiben. Und es ist der Glanz der Zukunft, der Herrlichkeit Gottes, der hier aufleuchtet, wo sie ja auch sagen, die Jünger, lass uns hier bleiben. Hier ist es so wunderbar, das ist alles, was wir in unserem Leben erwarten können. Wir brauchen nicht mehr unsere Familie und wir lesen ja, Petrus war ja verheiratet gewesen, also der hat jetzt gesagt, meine Familie ist unwichtig, meine Arbeit ist unwichtig, mein Auftrag ist unwichtig, hier allein will ich mit Gott bleiben, bis zum Ende meines Lebens, bis in die Ewigkeit hinein. Also hier merken wir, was das für ein Erlebnis sein kann, alleine mit Gott zu sein, Gott zu erfahren. Und dann sehen wir auch diese drei Personen, eben Jesus, Elia und Mose. Elia, das ist ja der Tipp, den das Volk gibt, als Jesus sie fragt, eben, was denkt ihr, wer ich sei? Und dann sagen manche Elia, weil Elia der Hinweis ist auf den Messias, der einmal kommen wird. Der Stuhl, der bei dem Passafest freigelassen wird bei den Juden, eben, der ist für Elia gedacht, der einmal kommen wird, um den Messias anzukündigen. Hier sehen wir, der Hinweis auf das Kommen Gottes auf der Erde ist in dem Elia drin. Bei Mose wird uns natürlich sofort die Aufmerksamkeit auf das Gesetz Gesetz Gottes gerichtet und gesagt, Gott begegnet uns auch in seinem Gesetz, das heißt in seinem Wort. In dem, was wir an direkten Gesetzesbotschaften haben im Alten und Neuen Testament, aber insgesamt in seinem Wort. Gott offenbart sich da. Das ist nicht nur die Unterdrückung, sondern das ist letztendlich Bereicherung und Befreiung, was wir in dem Wort Gottes und in seinem Gesetz erleben. Petrus Reaktion, ich habe sie schon erwähnt. Hütten wollen sie bauen, sie denken gar nicht mal an sich. Also Eigenheimbau spielt dabei gar keine Rolle, sondern nur diese beiden. Die müssen sich wohlfühlen, damit sie ja nicht weggehen. Deshalb, wir bauen für sie eine Hütte. Und Gott spricht in dieser Stelle. Er spricht zu ihnen sogar so, wie die Jünger das vorher sehr selten gehört haben und nachher auch. Nämlich in einer hörbaren Stimme vom Himmel. Ich will hier kein Versprechen geben, dass das jedem von euch auch so ergehen kann, aber wir sehen hier deutlich, Gott spricht hier auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise, wie er das ja vorher schon getan hat. Wir erinnern uns, das sind ja dieselben Worte, die Gott auch vom Himmel bei der Taufe Jesu gesprochen hat. Die Wirkung davon ist, dass die Jünger auf ihr Angesicht fallen. Sie aufs Angesicht fallen, ist in der Bibel immer ein Beispiel dafür, oder ein Zeichen dafür, anzubeten, Gott anzubeten, Angesicht, um zu zeigen, ich bin nichts vor Gott. Ich lege mich flach auf den Boden, du kannst über mir verfügen, ich bin Dreck sozusagen in den Augen Gottes. Und das tun die Jünger hier. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes und sehen, ihr Leben dagegen ist nichts, ist leer. Da kann es gar nicht mehr weitergehen. Und dann ist es auch die Sündenerkenntnis, die hier kommt und wo sie merken, dass sie durch Jesus gereinigt werden sollen. Und dann blicken sie auf und sie sehen Jesus Christus allein. Die Sorgen sind verschwunden, diese spektakulären Erlebnisse, die sie gehabt haben mit den Erscheinungen vom Himmel, sind vergessen, weil sie sehen jetzt nach dem Erlebnis Jesus mit anderen Augen. Und das Einzige, was sie sehen, merken wir hier, nicht mehr ihre Sünde, nicht mehr ihre Aufträge, nicht mehr, dass diese Figuren verschwunden sind, also der Elia und der Mose, sondern das allein, was sie vor Augen haben, ist nur noch Jesus. Und genauso soll es uns auch gehen, wenn wir in der Einsamkeit mit Gott sind. Was sollen wir vor Augen haben? Nicht irgendwie unsere Probleme, sondern ausgerichtet sein, Jesus. Wir sehen nur Jesus allein. Und die Zeit, diese Zeit ist allerdings auch begrenzt, wie wir das sehen. Das ist nicht unser Leben lang. Wir sollen uns nicht wie die Mönche und Eremiten im Mittelalter zurückziehen, um irgendwo auf einer Säule zu meditieren und zu beten oder uns in einer Höhle zurückzuziehen. In Beatenberg in der Schweiz gibt es das ja. Da sieht man so eine Höhle ausgestellt. Da haben sie dann so Schaufensterfiguren hineingestellt, damit man das ein bisschen lebendig sich vorstellen kann. Weil da so ein Eremit im Mittelalter war, der gepredigt hat. Und der war in einer Höhle, hatte sich möglichst nicht stören lassen wollen, um da allein mit Gott zu sein. Das ist gut. Aber wir sehen hier auch bei Jesus immer wieder, das ist die Ruhe mit Gott. Und dann kommt der Auftrag, hinauszugehen zu den Menschen. Nicht alleine sich gut sein zu lassen, eben mit Gott und der Gemeinschaft im Gebet, sondern es gibt dann immer die Aufgabe, die kommt aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus. Nun wollen wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen für den letzten Text, den ich hier vorstellen möchte. Das ist der, wo wir sehen können, was haben die Jünger denn nun gelernt von dem, was Jesus ihnen beigebracht hat. Matthäus 26, Vers 36 bis 46 lesen wir, die Zeit beim Garten Gethsemane vor der Kreuzigung Jesu. Und da lesen wir wiederum, Jesus will Gemeinschaft mit Gott haben vor einer schweren Aufgabe und die Jünger kommen dort mit ihm. Ich lese vor, Vers 36 bis Vers 46. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hof, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich nach dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist so betrübt bis an den Tod, bleibet hier und wachet mit mir. Und er ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er wieder hin und betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn, denn so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie wiedermals schlafend. Ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, was sollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns hingehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Dann kommt der Verrat an Jesus und er wird danach gekreuzigt. Wir finden in der Parallelstelle, in den anderen Evangelien auch, dass Jesus sich an den Ölberg zurückgezogen hat, so wie es üblich war, also so wie er es oft getan hat. Die Zeit vorher, das ist das letzte Passa, die Todesankündigung, nachher die Verurteilung, das Leiden, das Quälen und der Tod. Der Ort, wieder eine einsame Stelle, der Garten, wo das Getriebe der Stadt nicht hinkommt. Er ist ein Laien. Er ist keine Störung da, nur Gott ist da. Ganz in der Nähe des Ölbergs, wie er, so wie wir lesen wir in Lukas 22, Vers 39, wie es üblich war, dass er dahin ging. Seine Begleiter waren die engsten Freunde, die, die mit ihm das Leben geteilt haben. Und wir sehen, Einsamkeit muss hier nicht heißen, nur ganz allein, sondern andere, die uns unterstützen, die mitbeten, die mit an dieser Sache arbeiten, dass wir Gott finden wollen. Aber wir lesen letztendlich, diese Freunde versagen. Und darauf müssen wir auch gefasst sein. Es ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt unsere guten Freunde, da klappt alles gut, und dann es kann sogar sein, dass wir von denen verlassen werden, so wie Jesus. Wir sagen, bete doch darum, mir geht es so schlecht. Und dann merken wir, wir treffen die eine Woche später und dann sagen sie, was, geht's dir gut? Da war irgendwas. Und plötzlich merken wir, die haben wir gar nicht, die sind gar nicht mit dabei. Vielleicht sind wir enttäuscht darüber. Und wir merken hier, Jesus ging es genauso. Aber letztendlich müssen wir sehen, Freunde anzusprechen ist gut und wir sollen füreinander einstehen und beten. Aber letztendlich ruht unsere Hoffnung auf Gott, auf Jesus an. Allein. Die Seelenlage ist Todesangst, Ungewissheit, Kampf, Trauer, alles geht verloren, was hier in der Vergangenheit Jesu Leben ausgemacht hat, danach, wo er sich ausgerichtet hat. Und er leidet daran und wir sehen hier ernsthaft, er will nicht sterben. Und das bringt er vor Gott, sozusagen das Schlimmste, was ihm geschehen kann. Er kann es nicht allein bewältigen, er sucht seine Not mitzuteilen, seinen Freunden, was letztendlich nicht hilft, und Gott, der ehrlich, und er redet ehrlich vor Gott. Jesus ist hier nicht der Supermann, der ein frommes Heldenepos spielt und zeigt, hier bin ich, mir kann nichts passieren, jetzt sterbe ich gerne und es macht mir Spaß zu sterben, sondern wir lesen hier, er leidet darum, er hat Angst, er will es nicht. Aber letztendlich ordnet er sich dann dem Willen Gottes unter. Und da merken wir, auch vor Gott sollten wir ehrlich sein. Wir sollten nicht vor Gott etwas vorspielen, er weiß sowieso, wie es uns geht. Sondern ehrlich Gott ausdrücken und dann kann er uns helfen. Die Haltung, keine falsche Selbstsicherheit, Demut vor Gott zu zeigen und Ernst, aufs Angesicht zu fallen. Ich denke, auch heute können wir das machen, auf die Knie uns hinzuknien, wenn wir vor Gott beten. Warum nicht? Um Gott auszudrücken, wie wir vor ihm stehen. Und die Jünger nach der Mühe, jetzt die Ruhe, die Einsamkeit und was passiert? Sie schlafen ein. Sie sollen auf Gott ausgerichtet sein, aber es ist nicht so. Die Konzentration kommt nicht automatisch auf Gott. Sie müssen darum kämpfen und das tun sie hier nicht. Und hier lesen wir auch wieder den Zusammenhang, den ich vorhin erwähnt habe, bei der Versuchung Jesu. Wachet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Aha, hier ist Jesus, gibt ihnen genau den Tipp von dem, was er selbst erfahren hat. Er hat gesehen, ich brauche diese innige Gemeinschaft mit Gott, damit ich, wenn die Versuchung kommt, nicht versage. Und bei den Jüngern sehen wir ja, sie haben das nicht. Und was passiert nachher? Sie laufen alle weg, keiner denkt mehr an Jesus, Petrus verleugnet den Jesus, weil sie hier sich nicht haben in der Gemeinschaft vorbereiten lassen auf das, was ihnen bevorsteht. Der Geist ist willig. Der sagt, mach das, bete zu Gott. Aber das Fleisch ist schwach. Ach, es ist doch noch so müde, es ist so dunkel hier und Herr Jesus wird ja schon alleine zurechtkommen und ja, nur ein bisschen, nur einmal die Augen zumachen und dann plötzlich weg. Und Jesus kommt, rüttelt sie auf und wieder danach eingeschlafen, vorbei. Dreimal geht er zu den Jüngern. Dreimal gibt Gott ihm eine Chance dort. Aber wir sehen, die Liebe Jesu hört damit nicht auf. Sondern später ist es so, obwohl sie in Anfechtung gefallen ist, sie können wieder neu mit Gott anfangen. Aber diese Lektion haben sie gelernt. Jesus ergibt sich hier in den Willen Gottes hinein. Er bekommt für sein Leben, in sein Problem, eine neue Perspektive ausgerichtet auf Gott. Seine eigene Last fällt weg. Und hier kommen wieder die Engel, die ihm stärken, was wir in den Parallelstellen lesen dazu. So in Lukas 22, Vers 43, dass der Engel vom Himmel herabkam, um ihn zu stärken. Wir sehen, Stille mit Gott hat Auswirkungen. Und lasst uns danach streben, trotz all dem, was schön sein kann in Gemeinschaft, die wir ja haben wollen. Und von dem, wo wir uns gegenseitig erbauen wollen, von dem, wo wir Spaß haben wollen, im Spiel und Sport und Ausflügen, denkt immer daran, nehmt euch Zeit für Stille von Gott, denn das gibt eine neue Perspektive. Das kann diese ganzen Probleme, die wir in unserem Leben haben, die Fragen, die wir haben und auch das Erleben der Nähe Gottes, kann gerade in der Stille, alleine mit Gott zu sein, kann dort zum Durchbruch kommen. Wir wollen zusammen beten.